Ich möchte jetzt den letzten Abschluss noch ein paar Worte zur ALS sagen. Wir sollen den virtuellen Fäal bringen. Und wir werden auch, glaube ich, von Professor Heinfelder noch ein Tier zu einer Biopsie sehen, wie er das beurteilt oder wie man das, was man aus sowas machen kann. Wie wir alle wissen, ist die amyotrophe Lateralsklerose vor einem Jahr in aller Munde gewesen. Sie werden es am letzten Bild sehen, am Ice Bucket Aktion. Seitdem ist es wieder sehr ruhig geworden. Es ist eine Erkrankung mit einer Gott sei Dank geringen Inzidenz, mit verschiedenen Manifestationsaltern. Und ich werde Ihnen jetzt die Hauptsymptome zeigen, die ich habe. Also das ist jetzt ein virtueller Patient, nehmen wir an, er ist 60 Jahre alt. Das heißt, ich möchte damit sagen, das Alter ist meistens in dieser Periode 50, 60, 70 älter. Es gibt auch jüngere Patienten. Wenn Sie mich jetzt fragen, was der Stephen Hawking hat, ich weiß es nicht. I don't know. Er klang so auf den Tonaufnahmen, wie er noch sprechen konnte, wie eine ALS, aber der lange Verlauf ist wirklich so, dass man es nicht wirklich sagen kann. Viele Patienten mit der ALS, wenn man die vermutet und wenn man die Patienten befragt, geben eine Gewichtsabnahme an. Das ist nicht, weil sie weniger schlucken können, das merken die vielleicht noch nicht, sondern offensichtlich zu Beginn kommt es zu einer Reduktion von Skelettmuskulatur. Sehr häufig, es gibt verschiedenste Formen der Manifestation, sowohl im Hirnnervenbereich, an den Extremitäten. Sehr häufig beginnt die Krankheit an einer Extremität mit einer Atrophie der Handmuskulatur, charakteristischerweise keine Gefühlsstörungen dabei. Wenn der Beginn pulbär ist, also wenn die Zungenmuskulatur oder die Schlundmuskulatur betroffen ist, klagen die meisten Patienten über Verschlucken, Schwierigkeiten bei trockenen Speisen, bei Bröseln, wo sie die nicht in der Lage sind, die Nahrung aufzunehmen. Das Bild hier wäre sozusagen so ein Vollbild einer atrophen Zunge. Das ist sehr reliefartig verstrichen, meistens so kraterartig oder nussschalenartig am Rand, aber man muss sagen, das wäre eine gesunde Zunge. Normalerweise kann man die Zunge ja nach rechts und links bringen und in fortgeschrittenen Phasen der Erkrankung ist es nicht nur die Atrophie, sondern auch die Spastik, die die Beweglichkeit der Zunge behindert. Also auch das ist ein Punkt, den man bei der Zungenmotilität bedenken muss. Die Patienten klagen, wenn man dann fragt, über Verschlucken, Schluckstörungen, Dysarthrie. Sie wissen wahrscheinlich, dass es zu diesem Thema der PEC-Sonde immer eine große Diskussion gibt. Wenn man Patienten hat und man ist sich einigermaßen sicher, es ist die ALS, sollte man oder führen wir mit den Patienten meistens ein Gespräch über die Möglichkeit einer PEC-Sonde. Zu dem Zeitpunkt will es niemand. Aber von der Statistik her und von Studien ist es so, je länger die Patienten das hinauszögern und dann nicht mehr schlucken können, desto schlechter die Prognose. Also man muss das möglichst bald besprechen und verbalisieren. Sehr typisch ist die Handmuskulatur, also Atrophie der kleinen Handmuskel, Ausbildung von Krallenhand, sieht manchmal aus wie eine Ulnarisparese, allerdings ohne Sensibilität, oder das ist eine Hand, die schon ziemlich atroph ist, im Vergleich zur anderen Hand. Auch ein wichtiger Punkt, sehr häufig beginnt es asymmetrisch und geht dann erst weiter zur anderen Seite. Zum Untersuchungszeitpunkt ist die axiale Muskulatur oft nicht betroffen. Ich zeige Ihnen dann ein Bild, wie sowas ausschauen kann, wenn die axiale Muskulatur betroffen ist. Selten am Anfang kann das Zwerchfell betroffen sein. Also die paar Fälle, die ich weiß, wo das mit Zwerchfellähmung begonnen hat oder mit Atemstörungen, kann man abzählen, es gibt es. Meistens ist es etwas, was erst viel später im Laufe der Erkrankung auftreten kann. Im fortgeschrittenen Stadium, das ist eine Patientin, das war eine sehr fortgeschrittene Form, man sieht hier schon die Atrophien, Tibialis anteri auf beiden Seiten, schaut das eben phänomenologisch aus wie eine fortgeschrittene Polyneuropathie mit den Atrophien und mit der Muskelschwäche. Sensibilitätsstörungen gibt es dabei nicht, sondern es ist eben diese motorische Beteiligung. Fußmuskel zu diagnostizieren, wenn die atroph sind, ist nur bei einem Muskel leicht, das ist der Extensor digitorum brevis. Bei diesem Patienten ist der atroph. Den sieht man, einer meiner Lehrer hat gesagt, das ist der meist missachtetste Muskel in der peripheren Neurologie. Also wenn Sie den Patienten die Zehen strecken lassen, sehen Sie, dass der Musculus extensor digitorum brevis anspannt. In diesem Fall sieht man das nicht. Was ganz interessant ist, Tibialis-Läsionen sieht man ja selten. Das ist eine auf der rechten Seite und man sieht hier, dass die kleinen Fußmuskeln hier drauf sind zur Gegenseite. Kleine Fußmuskel, wenn die fehlen, das ist ein diabetischer Fuß, kommt es auch zu Einbrechen des Fußgewölbes möglich. Also da gibt es verschiedenste Varianten, aber es ist nicht so signifikant wie die Handatrophie. Was würde man im Status, was würde man bei unseren virtuellen Patienten erwarten? Sensibilität ist normal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Atrophien bei normaler Sensibilität. Die Reflexe, die man prüft, sind lebhaft oder gesteigert. Manchmal ist der Muskeltonus erhöht im Sinne einer beginnenden Spastik. Und dann kommt es zu Muskelzuckungen, die als Faszikulationen bezeichnet werden. Ich sage das so mit einer gewissen Vorsicht, weil nicht jede Faszikulation bedeutet, dass der Patient an ALS leidet. Es gibt viele Sportler, die nach langen Anstrengungen mit zuckenden Waden kommen und glauben, sie haben die ALS. Also nach Überanstrengung ist das okay, da kann man ruhig Faszikulationen haben. Es gibt auch Faszikulationen medikamentös induziert, aber prinzipiell ist die, ich glaube, die interessanteste Publikation ist von Dr. Finster über Faszikulationen induziert durch einen Tee, durch den Earl Grey Tee. Und zwar im Earl Grey Tee ist das Bergamottöl drinnen und das macht auch Faszikulationen, wenn man große Mengen davon trinkt. Also wenn Sie faszikulieren, prüfen, ob Sie Tee trinken. Und Babinski als Pyramidenbandzeichen kann positiv sein. Also diese Kombination der fehlenden Sensibilität, der lebhaften bis gesteigerten Reflexe, oft asymmetrisch beginnend, Faszikulation und Babinski sind so die objektiven Zeichen, die uns an die ALS denken lassen. Wir stehen dann als Neurologen vor den Patienten und überlegen uns halt, ist es eine Erkrankung des Gehirnes? Ist es eine Erkrankung des Rückenmarkes? Dafür würde sprechen, Reflexe lebhaft bis gesteigert, kann nur Hirn oder Rückenmark sein. Babinski kann nur Hirn oder Rückenmark sein. Zungenbeteiligung kann durch die Spastik gestört sein oder die Atrophie dann eher peripher. Und vom peripheren Nervensystem haben wir die Kombination von Muskelatrophien, Muskelzuckungen und Verlust der Muskelmasse. Und aus diesem Bild ergibt sich die Frage, die ALS ist eine Erkrankung des Gehirnes, des Rückenmarkes, der peripheren Nerven, einer Kombination in zentraler und peripherer Strukturen oder der Muskulatur. Ich würde Sie bitten, das zu wählen. Also aus dem vorher Gesagten ist das eine Kombination und ich glaube, das ist kommt aus dem heraus. Das glauben wir Neurologen, dass das so ist. Es ist leider nicht immer so. Wir haben durchaus Patienten, die mit dem zweiten Neuron beginnen und zunächst einmal peripher imponieren. Und es gibt auch Formen, wo nur die Spastik im Vordergrund steht und wir dann lange Zeit in die Irre gehen. Gut, was untersuchen wir? Das ist meistens sehr spannend. Im Allgemeinen schaut man das Labor durch. Eigentlich weiß man nicht genau, was man sucht. Interessant ist, dass bei vielen Patienten das CK ein bisschen erhöht ist. Ein bisschen heißt dreifach, vierfach, also vom Normwert vielleicht, wenn der Normwert 80 ist, 300, 400. Das muss nicht sein, aber lenkt zunächst einmal den Verdacht auf eine Muskelerkrankung. Marker gibt es leider nicht. Also es gibt bei der ALS leider keine Labordiagnose, was das Ganze sehr schwierig macht, auch bei der Frage, Herr Doktor, sind Sie sicher, dass ich eine ALS habe? Sicher ganz wichtig ist die Elektrophysiologie, die zeigt im Wunschfall normale Nervenleitgeschwindigkeiten, vor allem normale sensible Nervenleitgeschwindigkeiten und man würde neurogene Veränderungen und Denervation in mehreren Etagen finden. Dann ist man schon sehr glücklich, wenn man das hat, wenn man einigermaßen eine Untermauerung der Hypothese hat. Das ist letztlich aber auch unspezifisch, das ist nicht Beweise per se. Bildgebung ist nicht sehr dienlich. Es gibt einige Studien, die gezeigt haben, dass man schon relativ früh die Pyramidenbanddegeneration zeigen kann, in der Brücke und im Großhirn und Spinal. So wirklich in der Routine hat das bei uns noch nicht Einzug gefunden. Was wir immer wieder machen, ist die Faszikulationen der Zunge mit dem Ultraschall darstellen, also mit dem Schallkopf, den man für den Duplex verwendet, kann man die Zunge sehen, ohne hineinzustechen und kann sich die Faszikulationen anschauen. Das ist auch ein ziemlicher Hinweis, dass eine Erkrankung dasteht. Es gibt ungefähr 4-10%, ich glaube wachsend und steigend, auch genetische Formen der Amyotrophenlateralsklerose. Da ist es so, dass man eigentlich auch nur nachschaut, wenn man einen Hinweis aus der Anamnese hat und das nicht als Screening macht. Therapeutisch ist es leider, hat es leider keinen Einfluss drauf. Und soll man den Patienten biopsieren oder nicht, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wolltest du kurz das Bild jetzt zeigen von der Biopsie?
Ja. Also die Biopsie wird wohl diagnostisch nicht wirklich viel beitragen, aber sie illustriert doch, was hier abläuft. Das ist, ich habe nur ein Bild gewählt, weil hier die wesentlichen Dinge sichtbar sind. Das ist eine Fasertypenfärbung, und zwar ist das mit einem Antikörper, also Antikörper markiert braun gegen schnelles Myosin, und das, was hell ist, also ungefärbt ist, sind Fasern, die mit langsamen Myosin ausgestattet sind. Dadurch können wir Typ 1 und 2 Fasern differenzieren, und was hier ersichtlich ist, das ist, dass die sowohl Typ 2, aber auch Typ 1 Fasern atroph sind. Nicht? Also beide Fasertypen sind betroffen. Daneben, ja, das ist, wäre zum Beispiel, kann man hier das ganz klar abgrenzen von einer inaktivitätsassoziierten Typ 2 Faseratrophie. Da wäre praktisch alles, was hell ist, würde normotroph sein, und die ganzen Braunen müssten atrophisiert sein. Das ist ganz eindeutig, dass hier eine neurogene Situation abläuft. Was man zuzüglich auch noch sagen kann, ist, bei Durchsicht der Biopsie konnten wir keine nennenswerten oder vielleicht nur angedeutete Hinweise auf Reinnervation sehen, also praktisch Hinweis, dass der Prozess läuft und eigentlich nicht oder fast nichts wiederkommt. Nicht? Also, und dann ist vielleicht eins auch noch, wir sind hier offensichtlich mitten im Geschehen, weil einerseits Fasern atroph sind, andere normotroph, das heißt, man kann hier auch ableiten, dass hier doch noch ein motorisches Potenzial in irgendeiner Form, sei es gerichtet, ungerichtet, vorhanden ist. Das ist, was man aus diesem einen Bild ablesen kann.
Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass die Biopsie den Prozess spiegelt im Sinn der neurogenen Läsion und nicht der Reinnervation, der unterschiedlichen Faserbeteiligung. Und ich glaube, es wird immer wieder gemacht. Man kommt die Biopsie, auch wir haben es ein paar Mal gemacht, bei hohen CK-Werten, weil die Diagnose zweifellos ist und man ist halt nicht sicher, ob es nicht doch eine Myopathie ist. Aber prinzipiell ist es eigentlich für die Diagnose nicht wichtig im Allgemeinen. Aber es ist, glaube ich, das Bild sehr instruktiv, dass das Gewebe widerspiegelt, wie der Krankheitsprozess ist. Es gibt Formen, und die meisten Formen, ich habe schon angedeutet, das ist nicht immer so Stereotyp, die häufigste Form, die wir sehen, ist diese Form, die mit dem Limb Onset, also mit Extremitäten beginnt, meistens obere Extremitäten. Es gibt auch Patienten, das wurde auch schon von der Frau Dr. Wosch erwähnt, wo es an den Beinen beginnt, zunächst wie eine Peroneusparese imponiert und dann schreitet halt über mehrere Muskeln fort. Das wäre die klassische Form. Es gibt auch eine Form, wo vorwiegend die Pulpärmuskel betroffen sind, die auch so beginnt, und wo die Dysarthrie, die Zungenatrophie, die Schluckstörungen im Vordergrund stehen und man sonst mal relativ wenig findet, was auch meistens sehr schwierig ist in der Diagnostik. Es gibt eine Form, die als primäre Lateralsklerose bezeichnet wird, wo es zu einer Degeneration der Pyramidenbahn kommt, aber das zweite Neuron relativ erhalten bleibt. Das ist furchtbar selten und niemand weiß, ob sich das nicht später in eine ALS weiterentwickelt. Wir haben es ein paar Mal gesehen bei Tumorpatienten, aber es gibt es auch sonst. Und da gibt es Sonderformen, wie zum Beispiel das Flail-Arm-Syndrom. Und da ist eine Untersuchung von einem großen Kohorte dazu gekommen, dass Patienten, die eben diese Verteilung der Schulteratrophie haben, also das ist ein Patient, der zwar die Finger bewegen und die Hände bewegen kann, aber praktisch hier mehr oder weniger plegisch ist und im Unterschied dazu die Beine relativ gut bewegen kann, aber ist also vollkommen unselbstständig mit den Armen. Und dieses Flail-Arm-Syndrom ist eines der Untergruppen, das statistisch zumindest eine wesentlich längere Überlebensdauer hat. Bei dem Patienten, den betreue ich seit 3 oder 4 Jahren, inzwischen vollkommen unselbstständig, aber eben interessanterweise das Krankheitsbild nur in diesem Bereich. Was zunehmend auftaucht, ist die Kognition, also Frontallappendysfunktionen, in vorderen, die Frage der frontotemporalen Demenz, wo die Zahl, die Prozentzahl deutlich zunimmt mit zunehmenden Untersuchungen, und auch ein Phänomen, das sogenannte Pseudopulbär-Syndrom, wo die Patienten etwas haben, das man als Affektinkontinenz bezeichnet, wo Patienten inadäquat zu weinen beginnen oder zu lachen beginnen, wobei das eben diese Pseudopulbär-Symptomatik bei der ALS eben bekannt ist. Axiale Muskel gibt es zwei Formen, die interessant sind. Das eine ist ein sogenanntes Dropped Head Syndrom, wo die Nackenmuskulatur, die den Kopf ja gerade hält, nicht mehr funktioniert. Da gibt es verschiedene Ursachen, das gibt es auch bei der Myasthenie, aber es gibt es eben auch bei der ALS. Und es gibt auch axiale Syndrome, so PISA-Syndromartig, wo die Patienten wie der schiefe Turm hängen. Auch das ist nicht absolut spezifisch für die ALS, gibt es aber und sieht man immer wieder bei der Betreuung. Interessant ist, was man mit der Atem tut. Es ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Atemstörung, ein sehr seltenes Erstsyndrom. Mit fortgeschrittener Krankheit wird die Atmung oft ein Problem, aus verschiedenen Gründen. Einerseits durch die ständige Aspiration bei Schluckstörungen, andererseits durch Beteiligung der Atemmuskulatur, wieder andererseits auch durch Beteiligung des Zwerchfells. Interessant ist, dass das Zwerchfell ja aus mehreren Ringen bestehende Struktur hat und das Großteil des Zwerchfells für den Ösophagus-Eintritt ja verantwortlich ist, und die Atrophien dort führen dann auch oft zum sauren Aufstoßen und zur Achalasie. Also das ist durch die Anatomie des Zwerchfells bedingt. Was man daran denken soll, ist, dass die Patienten Schlafstörungen haben, Tagesmüdigkeit, morgendliche Kopfschmerzen, die auf eine nächtliche Hypoxie hinweisen. Auch glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich dann überlegen muss, ist die Atmung in der Nacht ausreichend. Was unterschätzt wird, und da gibt es einiges in der Literatur darüber, ist der Schmerz. Wir stellen uns immer vor, motorisch und spastisch, und die Sache hat sich. Aber die Spastik kann Schmerzen verursachen, Fehlhaltungen, Lagerungen können muskuloskeletale Syndrome machen. Lagerung auch per se. Der neuropathische Schmerz ist nicht das Thema, sondern eher der muskuloskeletale Schmerz und die Spastik. Sehr interessant auch ist das anatomische Phänomen, dass zwei Areale nie betroffen sind. Das ist so ein differenzialdiagnostischer Aspekt. Die äußeren Augenmuskel, die bei der ALS nie betroffen sind. Und es gibt einen Onuf-Kern, der ist im Sakralmarkt. Der ist für die Sphinkterfunktion verantwortlich. Also Sphinkterstörungen zu Beginn einer ALS sind immer verdächtig, dass es was anderes ist. Das ist etwas, was anatomisch verschont sein. Ob es autonome Störungen gibt, ich weiß es nicht. Es gibt eine Gruppe in Österreich, die behauptet, es gibt sehr viele. Wie man sie objektiviert, ist schwierig, aber möglicherweise doch. Ich habe jetzt kurz erzählt bei der ALS, was wir da so alles haben. Also wir haben Schwäche, Atrophien, Faszikulationen, Krämpfe. Denervation führt oft zu Muskelkrämpfen. Und Muskelkrämpfe können sehr unangenehm sein. Die Dysarthrie, Dysphagie, pathologische Lachen und Weinen habe ich erwähnt. Zweifellos auch Verstopfung durch die Minderbewegung. Das ist ein ziemlich heftiges Problem. Speichelfluss bei vermindertem Schlucken oder dickes, muköses Nekret und eben dieser Komplex der chronischen Hypoventilation und die Schmerzen, die darf man nicht unterschätzen. Es gibt Kriterien, und ich habe da nur abgedruckt, ohnehin unlesbar, die ALS-Kriterien, die so als Basis gelten. Inzwischen gibt es auch noch erweiterte Escoriali-Avagi-Kriterien. Therapie ist, wenn Sie gefragt werden, was kann man tun, eine traurige Sache. Es gibt medikamentös eigentlich nur das Riluzol, das ist eine Substanz, die den NMDA-Rezeptor einwirkt, relativ schwach wirksam ist und eine verzögernde Wirkung auf die Erkrankung hatte in einer Studie, also keine heilende Studie, keine heilende Substanz. Ich sage das den Patienten auch immer wieder, und wenn Nebenwirkungen auftreten, sollte man es nicht unbedingt darauf bestehen, dass man es gibt. Zweifellos kann man medikamentös Dyspastik Schmerzen behandeln. Zweifellos ist auch wichtig, dass man zu Beginn der ALS sich bereits überlegt, wie kommt man supportiv weiter, wie ist die Wohnung zu adaptieren, wie geht man um mit der Schluckstörung, mit der Becksonde, wenn die Patienten die Hände nicht verwenden können oder nicht sprechen können, wie kann man kommunizieren. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass dieses palliative Konzept schon sehr früh beginnt bei der ALS. Das heißt jetzt nicht, dass die Palliation etwas ist, wo die Patienten jeden Moment sterben, sondern das Palliationskonzept ist eigentlich ab Diagnosezeitpunkt der Krankheit etwas, mit dem man arbeiten muss und versuchen muss, sozial, pflegerisch, ärztlich die entsprechenden Richtlinien und Maßnahmen zu setzen. Das war das vergangene Jahr, das habe ich aus dem Internet genommen. Wir haben dann, es war ja vorgesetzt, diese Ice Bucket Challenge, da war große Aufregung. Jeder wollte irgendwas tun, das ist inzwischen erloschen. Ich war auch im Ministerium beim Minister und der hat auch gesagt, er wird irgendwas tun, sozial für die Patienten. Es ist nichts passiert, aber wir sollten daran denken, die Patienten brauchen wirklich Hilfe. Und damit höre ich auf. Danke fürs Zuhören.